Sie hören den Kontrafunk mit der Sendung Krieg und Frieden vom 27. Januar 2026. Historische Ereignisse, die eine gewisse Durchdringung im Bewusstsein ausreichend vieler Menschen haben, sind prädestiniert, über kurz oder lang auch zur Projektionsfläche für tagesaktuelle Politik zu werden. Mit historischen Ereignissen soll unter anderem auch Patriotismus gefördert werden, aber nicht nur. De facto ist das Kriegspropaganda, aber deutlich softer, deutlich verklausulierter, deutlich schwieriger als Propaganda an sich zu erkennen. Wir haben einen Experten in Sachen Propaganda, in Sachen geschichtlicher Betrachtung eingeladen. Herzlich willkommen für den Publizisten und Fotografen Simon Axtinat.
Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, hier zu sprechen.
Herr Axtinat, der Begriff Propaganda geht uns in diesen Tagen aus meiner Sicht deutlich leichter über die Lippen als früher. Ist eine meinungsstarke Veröffentlichung in Medien schon Propaganda Ihrer Ansicht nach?
Wenn die als Meinung gekennzeichnet ist oder als Vermutung, dann ist eigentlich alles erlaubt. Das Teuflische in Anführungszeichen ist ja eigentlich nur dann gegeben, wenn man das gar nicht mehr als Meinung erkennt.
Sie haben einige Berühmtheit erlangt, weil Sie 2023 den öffentlich-rechtlichen Supertanker, nenne ich mal ZDF, bei Geschichtsfälschung im Internetangebot Wissen to go ertappten. Es ging um die Darstellung kolonialer deutscher Vergangenheit in Namibia. Können Sie noch mal kurz skizzieren, was seinerzeit der Knackpunkt Ihrer Erkenntnisse gewesen ist?
Ja, also der Kolonialismus ist ja unter deutschen Historikern gerade das Modethema Nummer eins. Dementsprechend beschäftigen sich auch viele Historiker damit, viele geschichtliche Sendungen. In Museen wird das Thema Kolonialismus in den Vordergrund gerückt. Ja, der Kolonialismus war natürlich in großen Teilen für die Einheimischen vor Ort teilweise katastrophal, teilweise aber auch segensreich. Aber ganz egal, wie man den auch betrachtet, man sollte ja immer möglichst bei den Tatsachen bleiben. Und dann sehe ich einmal eine ZDF-Sendung von Terra X, ist ja eine bekannte Sendereihe im ZDF, zum Thema deutscher Kolonialismus im heutigen Namibia. Und da wird von einem Giftgaseinsatz gegen die Herero erzählt. Und da dachte ich mir, Mensch, jetzt beschäftigst du dich schon so lange mit Kolonialismus und davon hast du aber noch nie gehört. Und dann habe ich das ZDF gefragt, sag mal, ihr seid die einzige Quelle dafür, woher habt ihr das? Seid ihr sicher, dass das wirklich passiert ist? Und dann hat das ZDF nochmal genauer hingeschaut und es stellte sich heraus, dieser deutsche Giftgaseinsatz im heutigen Namibia frei erfunden, der hat nie stattgefunden. Und das ZDF hat sich dann auch ausführlich entschuldigt, den alten Beitrag gelöscht und den ganzen Fernsehbeitrag nochmal neu gedreht.
Worauf ist Ihrer Meinung nach diese von Ihnen beanstandete Darstellung im ZDF zurückzuführen gewesen? War es schlechte Recherche, überhaupt keine Recherche, Fahrlässigkeit oder sogar Absicht, um eine bestimmte politische Sichtweise zu transportieren? Ist da nicht aufgepasst worden bei der Abnahme zum Beispiel?
Ich bin ja ein Verfechter des in dubio pro reo und dem ZDF ist dort nicht unbedingt Absicht zu unterstellen. Ich glaube, das war einfach schlechte Recherche. Es hieß, dann wäre das irgendwie ein Schulmaterial aus der Schweiz, auf das sie sich berufen hätten. Eine kuriose Quelle, in Anführungszeichen. Es war wohl ein Fehler. Aber natürlich spielt die politische Einstellung von Redakteuren und Journalisten auch eine Rolle dabei, welche Fehler ich überhaupt mache. Also welche Fehler ich auch durchwinke zur Veröffentlichung. Beispielsweise der Mitteldeutsche Rundfunk, der veröffentlichte kürzlich ein Zitat: Die evangelische Kirche möge sich doch bitte für ihre christliche Missionierung im 15. Jahrhundert in Afrika entschuldigen. Und da habe ich dem MDR geschrieben, erstens, warum soll sie sich entschuldigen? Und zweitens, hat die evangelische Kirche in Afrika im 15. Jahrhundert ganz bestimmt nicht missioniert, weil es die evangelische Kirche da noch gar nicht gab. Und ihr vom MDR solltet das auch eigentlich wissen, weil die evangelische Kirche in eurem Sendegebiet entstanden ist. Das MDR hat das durchgewunken, dieses Zitat, und den dazugehörigen Text hat sogar eine Historikerin geschrieben, die einfach meinte, ja, das wurde doch so gesagt, wörtlich Rede habe ich nur wiedergegeben. Also jemand mit einer anderen politischen Einstellung hätte diesen Fehler vielleicht eher hinterfragt und geblockt.
Ihrem Eindruck nach, passiert das häufiger? Es wird bloß nicht wahrgenommen, weil keiner so intensiv nachprüft wie Sie. Das heißt also, dass vieles durchgeht und damit ein Meinungsbild, eine Art Geschichtsbild manifestiert in den Köpfen vieler Menschen, was zu völlig falschen Schlüssen und natürlich dann eventuell auch basierend auf diesen falschen Schlüssen zu falscher Politik führt.
Na klar, also wer von Geschichte keine Ahnung hat, der hat auch keine Ahnung von Politik. Und natürlich kann man mit Geschichte und auch mit Geschichtsfälschungen politische Ansichten formen. Es gibt Geschichtsfälschungen, die sind wirklich zum deutschen Allgemeinwissen in Anführungszeichen geworden. Sehr bekannt ist ja beispielsweise die türkische Zuwanderung, die ja vor allem ab 1961 geschah. Da wird uns ja in letzter Zeit immer wieder, auch jetzt kürzlich erst vom Auswärtigen Amt, gesagt, ohne diese türkische Zuwanderung ab 1961, da ging nichts. Da hätte das Wirtschaftswunder nicht stattgefunden in Westdeutschland. Völliger Unsinn. Und genauso ist es Unsinn, dass die Deutschen die Türken damals überhaupt gerufen haben. Ist ebenfalls unrichtig. Und das Ganze verhielt sich genau umgekehrt. Die Türkei wollte, dass Deutschland ihre Arbeiter aufnimmt. Es war quasi ein großes Sozialprogramm für die Türkei. Und heutzutage wird es dargestellt, die Türken waren unverzichtbar für den Aufbau Deutschlands. Oder ein anderes Beispiel, 100 Jahre noch davor. Jetzt war ja gerade wieder der 18. Januar, Jahrestag der deutschen Reichsgründung. Da wird zum Beispiel gesagt, der deutsch-französische Krieg von 1870. Da heißt es ganz oft bei der Bundeszentrale für politische Bildung, die Deutschen, / Preußen, / Bismarck, hätten diesen letzten Krieg, den Deutschland mal gewonnen hat, provoziert und ausgelöst. Man findet kaum eine Erwähnung davon, dass Frankreich den Krieg begonnen hat und erklärt hat. Das fällt völlig hinten runter. Solche Falschbehauptungen, die zum vermeintlichen Allgemeinwissen geworden sind, formen natürlich auch politische Meinungen.
Es heißt ja immer wieder, Deutschland brauche gar keine Zensur oder deutsche Medien brauchten gar keine Zensur, weil die allermeisten programmprägenden Personen, Journalisten, aber auch in den Zeitungen und Zeitschriften, die wichtigsten Stimmen, die muss man gar nicht zensieren oder irgendwie in eine bestimmte Richtung lenken, sondern die haben den Eindruck hinterlassen, dass sie Regierungspolitik gut finden oder dass sie bestimmte Positionen des Westens zum Beispiel gut finden, dass man sie da gar nicht umerziehen muss. Ist Ihnen das auch aufgefallen oder ist auch das eine Propaganda mehr?
Das glaube ich auch. Also das halte ich für totalen Unsinn, dass Journalisten irgendwelche Anweisungen von der Regierung bekommen, wie manchmal geraunt wird. Die Journalisten sind selbst die Träger dessen, was sie berichten. Und es ist ebenso wie bei Fake News, ist es auch bei Fake History. Verhält es sich so, um Nachrichten oder Geschichte zu fälschen, muss man nicht lügen. Man braucht keine Falschbehauptungen. Es reicht manchmal oft, ein kleines Detail wegzulassen, um die ganze Geschichte in ihrem Sinn zu verdrehen.
Daher kommt ja dann auch der Begriff Lückenpresse, glaube ich, ne? Dass bestimmte Sachen einfach oder bestimmte Details nicht genannt werden oder anders akzentuiert werden und schon entwickelt sich ein völlig anderes Bild, ein schiefes Bild.
Es reicht manchmal, ein Wort wegzulassen. Also ein schönes Beispiel ist, ich vermute, dass es Deutschlands größtes Völkerkundemuseum ist, die Ethnologische Sammlung Berlin im Humboldt-Forum alias Stadtschloss. Da steht ein Mann aus Ostafrika, der damals gegen die Deutschen im 19. Jahrhundert gekämpft hat. Dieser Mann war ein mächtiger Händler. Und das ist alles richtig, er war ein mächtiger Händler. Leider lässt uns das Museum im Dunkeln darüber, mit was dieser mächtige Händler denn so gehandelt hat. Dieser antikoloniale Widerstandskämpfer, als der da zelebriert wird, war nämlich ein Sklavenhändler. Und dieses eine Wort Sklaven, das wird einfach unterschlagen, als wäre das irgendwie seine Lieblingseissorte. Dabei finde ich das jetzt nicht ganz unwesentlich, dass er Sklavenhändler war. Ich habe bei Cicerone sehr ausführlichen Artikel darüber veröffentlicht zu Kamloops 2021. Das ist ein Ort in Kanada, im westlichen Kanada. Und dort hieß es, ist ein Massengrab. Mehrere hundert indianische Kinder sind dort verscharrt von einem katholischen Internat. Nun interessieren sich die allermeisten Deutschen für Indianer in Kanada recht wenig, aber es sollte sie dennoch interessieren, weil alle großen deutschen Medien diese Fake History, diese völlig erfundene Geschichte, nicht nur multipliziert haben und ungeprüft weitergetragen haben, sondern das bis heute auch noch tun. Bis heute, 2026, steht auf der Seite tagesschau.de diese völlig erfundene Geschichte von dem angeblichen Massengrab in Kanada. Dort wurde bis heute genau gar nichts gefunden. Es wurde nicht einmal gegraben, was ja bei einem Massengrab nahe liegt. Und das sind so laufende Fälle, sage ich mal, in der Bearbeitung noch. Sowas formt natürlich auch das Bewusstsein der Deutschen. Ah ja, die katholische Kirche mal wieder unterdrücken, Einheimische kolonialistisch, ermorden sie gar, völlig frei erfunden. In Berlin auf der Torstraße, da sieht man bei einem Restaurant ein riesengroßes Porträt von Mao Zedong. Und keinen interessiert's. Der Mann hat laut Schätzungen mehr Menschen in Friedenszeiten unter die Erde gebracht als der ganze Zweite Weltkrieg. Nur mal als Anmerkung. Und die Leute laufen da mit einer Gleichgültigkeit vorbei, die kaum zu glauben ist. Das letzte Beispiel ist, auch kaum zu glauben, in Berlin-Friedrichshain die Stadtteilbibliothek nach Pablo Neruda benannt. Ist ein kommunistischer Schriftsteller aus Chile, Nobelpreisträger. Und dieser Mann ist ein bekennender Vergewaltiger. Das hat er selbst geschrieben in seinen Büchern. Und wir wissen, wenn er jetzt von einem anderen politischen Lager wäre, dann wäre diese Bibliothek nicht morgen umbenannt, sondern gestern. Stört sich aber niemand dran. In Friedrichshain gibt's auch grüne Bürgermeisterinnen, die haben das damals eingefädelt und MeToo, alles egal. Die Bibliothek heißt weiter nach diesem Mann.
Ich möchte wieder zurück zur Jetztzeit und zwar aktuell eben zum Ukraine-Krieg, der russischen Invasion in der Ukraine und der Art und Weise, wie das dargestellt wird in hiesigen Medien. Täuscht mein Eindruck, ich habe ihn jedenfalls öfter mal, dass Narrative Einzug halten oder dass eine Basis genutzt wird in der Berichterstattung, die auf alte Feindbilder gegen die Sowjetunion aufsetzen, die im Grunde genommen jetzt auf Russland projiziert werden.
Ich muss dazu sagen, ich interessiere mich sehr für Russland, habe auch als Wessi freiwillig Russisch gewählt, mit großer Begeisterung in der Schule. Aber die Sowjetunion selbst, die kommt in der deutschen Betrachtung meiner Meinung nach noch viel zu gnädig weg, weil die Menschen in der Regel haben sie wenig Ahnung vom Innenleben der Sowjetunion. Dann wird so gesagt, ja, die haben doch Europa von den Nazis befreit. Ja, sie haben die Nazis bekämpft, aber die Sowjetunion war auch ein Terrorstaat in sich, bevor auch nur irgendein deutscher Soldat dort seine Nasenspitze über die Grenze geschoben hat. Ich habe kürzlich jetzt über Grigori Sinowjew gesprochen. Das war so ein prominenter Kommunist dort. Der wurde erschossen in den Kellern des Geheimdienstes, hat noch um sein Leben gefleht und dann hat sich Stalin später von seinem Leibwächter noch genüsslich dessen letzten Todesminuten vorspielen lassen. Und die Kugel, mit der Sinowjew erschossen wurde, die hat dann der eine Geheimdienstchef an sich genommen. Nachdem der Geheimdienstchef erschossen wurde, hat es der nächste und so weiter. Ich glaube, 5-mal hat die Kugel ihren Besitzer gewechselt und die Vorgängerbesitzer sind immer jeweils erschossen worden. Also das war wirklich ein schlimmer Staat, der in der deutschen Wahrnehmung immer noch verklärt wird.
Aber zurück nochmal zu diesem Gleichnis oder den Begriffen Russland und Sowjetunion. Ich erinnere mich, dass in den Zeiten des Kalten Krieges selten von der Sowjetunion gesprochen wurde, wenn es zum Beispiel um die Darstellung des Zweiten Weltkrieges ging. Da war immer von der russischen Armee, von den Russen, vom russischen Führer Stalin, obwohl er ja Georgier war, vom russischen Krieg gegen die Zivilbevölkerung Deutschlands und. Da wurde selten von der Sowjetunion oder von sowjetisch gesprochen. Heute wird Russland vorgeworfen, sie würden die gesamte sowjetische Geschichte für sich beanspruchen. Fällt da das Narrativ, sage ich mal so, oder die Narrativfindung über ihre eigenen Füße, weil man eben nicht rauskommt aus dieser Darstellung von Sowjetunion aus der Zeit des Kalten Krieges, die jetzt auf Russland projiziert wird?
Also es gibt viel am aktuellen Russland zu kritisieren, das sprengt jetzt den Rahmen dieser Sendung. Gleichzeitig gibt es natürlich auch viele Vorwürfe von westlicher Seite, die einfach unehrlich und unaufrichtig sind, wie man damit umgeht. Also als Beispiel, das ist zwar eine sowjetische kommunistische Tat, nämlich der Holodomor, auch aus den 30er Jahren. 90 Jahre lang hatte die Bundesregierung oder der Bundestag Zeit, diesen Massenmord, diesen gezielten Massenmord durch Hungersnot zu verurteilen. Das tun sie aber ausgerechnet erst im Jahre 2022, gerade nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine. Vorher nicht. Warum nicht schon vorher? Dann gibt es auch Dinge, die mir als Ostpreußen Interessierten als so ein bisschen unehrlich auffallen. Zum Beispiel, jetzt wird ja gerade darüber diskutiert, ja, sollen wir noch Kiew sagen im Deutschen? Es muss doch eigentlich Kyiv heißen. Das ist doch ein russischer Fremdbegriff, der für Imperialismus steht. Den sollte man nicht mehr verwenden. Dieselben Leute, die das fordern, benutzen mit der Sorglosigkeit eines Kindes ohne Geschichtsunterricht, benutzen die weiterhin den Begriff Kaliningrad für Königsberg. Es weiß kaum jemand in Deutschland, wer Kalinin war. Das war nämlich auch ein sowjetischer Freund von Stalin, der Todesurteile für viele tausend polnische Offiziere für Katyn mit unterzeichnet hat. Der Name wird heute von deutschen Reportern, deutschen Journalisten als ein ganz normaler Name behandelt, als wäre nichts dabei. Dabei haben die Russen selbst schon an anderer Stelle andere Städte, die nach Kalinin benannt waren, schon wieder rückbenannt.
Ich komme nochmal zu dem Holodomor zurück. Wenn ich mich nicht täusche, dann hat der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages über Jahre in Gutachten erklärt, dass es schwierig ist, diesen Begriff zu benutzen oder die Darstellung, dass es ein gezielter stalinistischer Angriff auf die Existenz der Ukrainer, der ukrainischen Bevölkerung gewesen ist, weil es in der gesamten Sowjetunion zu diesem Zeitpunkt zu schwersten Hungersnöten kam, auch in Zentralasien. Und dass der Grund sehr wahrscheinlich eher in der rigiden und völlig falschen und autokratischen Landwirtschaftspolitik Stalins zu suchen sei. Vor allem aber sei der Begriff deshalb schwer zu benutzen oder man hat der Bundesregierung oder dem Parlament empfohlen, es eher nicht zu tun oder als Völkermord zu bezeichnen, weil dieser Begriff Holodomor von Stepan Bandera und seiner UN mit geschaffen wurde und natürlich als Propagandamittel hervorragend genutzt werden konnte gegen Stalin, gegen die Sowjetunion. Es wird behauptet, sage ich mal so, dass gezielt versucht wird, seit dem Beginn der Aggression Russlands gegen die Ukraine, dass so ein bisschen zu beobachten sei, dass der Beitrag der Sowjetunion zur Niederschlagung des Faschismus in Europa kleingeredet oder in den Hintergrund geschoben wird. Ist Ihnen das auch aufgefallen oder würden Sie sagen, nee, das sehe ich nicht so, das ist eine Schutzbehauptung von wem auch immer?
Ja, das kann gut sein, dass man das jetzt so ein bisschen in den Hintergrund stellen möchte. Russland als Befreier, das ist jetzt nicht willkommen. Allerdings muss ich auch sagen, die Sowjetunion als Befreier, das passt nicht so ganz. Natürlich hat die zum Beispiel Polen befreit. Die Deutschen hätten die Polen vermutlich fertig gemacht, wenn die Sowjetunion nicht gekommen wäre, wenn sie dort noch länger Macht gehabt hätten. Die Sowjetunion hat auch die Tore der KZs geöffnet. Das ist alles richtig. Gleichzeitig sei daran erinnert, dass Stalin also ganz sicher kein Freiheitsheld in irgendeiner Weise war. Der Mann war ein Unterdrücker noch und nöcher. Es ist kein Widerspruch, einen massenmordenden Staat zu bekämpfen und gleichzeitig selbst einen massenmordenden Staat zu betreiben. Man muss auch sehen, während die sowjetischen Soldaten die Tore der KZs öffneten, wurden im selben Land Gulags betrieben. Das wird oft so ein bisschen vergessen. Immerhin die Vertreibung beispielsweise der Deutschen, das ist auch völlig aus dem Bewusstsein verschwunden, die ja auch mit dem sowjetischen Einmarsch einherging. Das war immerhin die größte ethnische Säuberung, die je in Europa stattgefunden hat. Und das sage nicht ich, das sagt die ARD.
In Deutschland geht ja das sprachliche Bild um, das von der Politik geprägt wird, Deutschland müsse kriegstüchtig werden. Das heißt auch wieder opferbereit werden, auch im Kopf klar werden, dass das eben auch im Zweifel heißen kann, sein Leben zu geben. Nun hat es seit 2015 eine Zuwanderung gegeben, die erheblich ist, die in einer Größenordnung geschehen ist, die das Land deutlich verändert hat. Diese Zuwanderung kam aus einem Kulturkreis, aus einem Kulturgebiet, von dem man annehmen kann, dass sie weniger oder gar nicht mit deutscher Geschichte, deutschen Traditionen, deutschen Werten und so weiter vertraut sind. Gleichwohl wird von dieser Bevölkerungsgruppe heute ja trotzdem erwartet, dass sie für Deutschland, dessen Staatsbürger sie zum großen Teil ja auch geworden sind, sich einsetzen, ihr Leben riskieren sollen. Kann man denen noch mit deutscher, preußischer Geschichte zum Beispiel, der Guten vielleicht, also unter Scharnhorst und Gneisenau oder sowas, kann man denen damit noch kommen? Kann man die damit hinter dem Ofen hervorlocken? Wie soll man mit Menschen in diesem Fall umgehen, die einen völlig anderen Background haben als, ich will jetzt nicht sagen Bio-Deutsche, aber als der Großteil der deutschen Bevölkerung?
Also muss ich ein bisschen schmunzeln, weil fragen Sie einmal deutschstämmige Abiturienten oder Studenten, was sie mit Scharnhorst anfangen können. Da werden sie merken, dass sie mit preußischer Geschichte vielleicht genauso wenig am Hut haben wie Zuwanderer. Man sieht es in Frankreich, da gibt es ja viel mehr Leute, die aus Afrika stammen, die auch im französischen Militär sind. Aber die Frage ist doch, wie identifiziere ich mich überhaupt mit dem Land? Das ist leider Kaffeesatzleserei, das kann ich nicht voraussagen. Es gibt immer wieder Beispiele dafür, wie Zuwanderer völlig loyal sind zu dem Wohnort, wo sie sich dann neu hinbegeben haben. Beispielsweise auch in den USA, aber es gibt natürlich auch immer wieder die Gegenbeispiele, wo dann irgendjemand austickt und sich gegen die eigenen Leute wendet.
Bezogen nochmal auf Ihr Bravourstück 2023, so will ich es mal formulieren, gegenüber dem ZDF, also dass Sie ihnen nachgewiesen haben, dass Sie da schlichtweg Blödsinn berichtet haben. Wir hören ja jetzt jeden Tag irgendwas von künstlicher Intelligenz, was die alles kann, was sie noch können soll, was sie besser nicht können soll auch. Was denken Sie, wäre Ihre Geschichte mit KI schneller ans Tageslicht gekommen oder ist die KI heute eher Fluch oder Segen?
Also die KI ist hilfreich, die hat mir auch selber schon oft geholfen bei der Überprüfung meiner eigenen Beiträge. Da dachte ich so, ich habe eine tolle geschichtliche Parallele oder Sensation entdeckt. Und dann habe ich es einmal durch die KI gejagt, sag mal, ist das hier alles geschichtlich korrekt? Und dann hat die mich auf einen Fehler hingewiesen. Die KI hat mich davor bewahrt, Unsinn zu schreiben. Bin ich der KI sehr dankbar. Die ist ja letzten Endes eine bessere Suchmaschine. Die kann natürlich auch nur darauf zurückgreifen, was im Internet steht. Sie ist hilfreich, aber kann jetzt keine tiefen Recherche ersetzen. Auf vieles hat sie auch gar keinen Zugriff, weil vieles ist ja noch gar nicht digitalisiert. Das kann sie gar nicht lesen, die KI. Manche KIs sind ja schon politisch korrekt. Ja, die werten dann auch, die fangen schon an zu moralisieren. Und so eine KI ist dann natürlich für historische Forschung völlig ungeeignet.
Ich sehe oder ich glaube, dass wir mit Ihnen oder das Thema an sich noch weiter beleuchten werden. Es wird mit ziemlicher Sicherheit, davon gehe ich aus, auch weiterhin Erkenntnisse geben, die Narrative, die wie in Beton gegossen gelten, dann doch ins Wanken bringen oder völlig in Frage stellen. Wir waren über die Nutzung historischer Ereignisse, über die Replizierung historischer Ereignisse im Dienste von Propaganda oder von anderen Zielen im Gespräch mit dem Publizisten und Fotografen Simon Akstinat. Herzlichen Dank, Herr Akstinat, für das Gespräch.
Ja, vielen Dank.